Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Es gibt, glaube ich, keine Predigt, die ich so oft umgestellt habe wie diese und auch keine, wo ich mich selber so in den Hintern gebissen habe, dass ich ja gesagt habe, ich mache das. Aber ich mache ja dann jetzt auch mal eine lange Pause und okay. Also, ich kann das auch nicht richtig fränkisch aussprechen, deswegen sage ich einfach, hat die Kirche Dreck am Stecken? Wo hat sie Dreck am Stecken? Haben alle Dreck am Stecken? Oder wer? Gibt es bei uns Leute, die Dreck am Stecken haben? Ja, diese Missbrauchsfälle untergraben das Vertrauen in Kirche, in Kirchenleute, in Männer, in Frauen, die es ernst meinen, die zum Beispiel katholisch sind oder auch evangelisch oder freikirchlich, die in Leitungspositionen sind. Und warum überhaupt? Also das Licht ist so, dass ich fast nichts sehe. Warum überhaupt heucheln Christen? Warum sagen sie nicht, ich habe da ein Problem? Warum gehen sie nicht sehr früh aus einer Position heraus und suchen sich Hilfe? Wie ist Kirche gemeint? Und eine spannende Frage, wie würde Jesus mit den Opfern umgehen? Was würde Jesus einem Pädophilen sagen, der sich an Kindern vergangen hat? Was sagen wir dazu und wie würden wir mit so jemand umgehen? Ich stecke heute Morgen in einem Dilemma und habe das Gefühl, ich kann es eigentlich nur falsch machen. Den ersten Fehler, den ich machen kann, ich kann mich ganz darauf konzentrieren, was die Kirche schon immer überall falsch gemacht hat und wie viele andere Leute auch sehr pauschal das Kind mit dem Bade ausschütten, also die Kirche mit dem Bad. Dann wäre ich vielleicht ein Journalist und würde anklagen und Menschen verdammen. Der zweite Fehler, den ich machen könnte, ich könnte mir einbilden, es läge jetzt an mir, die Gemeinde aufzurütteln und hier eine Art Aufklärungsarbeit zu leisten, obwohl das müsste man erstmal mit der Gemeindeleitung absprechen und was ich ja nicht habe, also euch irgendwie, die Leute, die zur City Church gehören, da irgendwas beizubringen. Der dritte Fehler, dass ich denke, ich müsste jetzt in diesen, eigentlich haben wir als Prediger nur eine halbe Stunde, mal gucken, ob ich das schaffe, in dieser halben Stunde irgendwas ganz Tiefgründiges, dermaßen Geniales sagen, was ich Männer und Frauen mitgeben möchte, die Opfer waren, damit sie noch eine Hoffnung haben. So, ich finde alle diese drei Punkte nötig, aber es geht mir nicht um diese drei Punkte heute. Und wenn es mir nicht darum geht, dann heißt das nicht, dass ich mich entschuldigen will oder dass ich die Täter entschuldigen will, sondern dass ich mich zuerst mal auf diese Heuchelei, diesen Skandal konzentrieren möchte. Und ich habe da auch gleich ein Beispiel. Ich war allerdings noch kleiner, das ist natürlich eine gute Ausrede, 10 Jahre alt, 1982, und will da mal erklären, wie so Heuchelei funktioniert, wie das so ist, wenn man dann selber Dreck am Stecken hat. Ich habe jetzt leider kein Bild von meinem Opa. Mein Opa ist letztes Jahr gestorben, 99, und wir haben immer gewitzelt, dass er mir seine Gene vererbt, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich so alt werden will. Und als ich 10 Jahre alt war, haben wir ihn besucht, also sonst auch. Und zu DDR-Zeiten gab es so schöne Faserstifte, die waren aber mit sehr viel Chemie. Das hat auch Spaß gemacht, daran zu schnüffeln. Und ich habe also jetzt ein Bild gemalt auf seinem ganz wertvollen Eichenholz-Schreibtisch, ja, auf der Platte, nur ein Blatt Papier. Male. Ihr könnt euch schon denken, wie es ausgeht, und nehme dann das Blatt weg und habe es fast 1:1 in den Schreibtisch reingemalt. Und jetzt wusste ich, oh Gott, wahrscheinlich kriege ich etwas Ärger mit meinem Großvater und dachte, hey, Kirstin, geniale Idee, ich nehme eine Schere und kratze das raus. Ich nehme also eine Schere, kratze es raus mit dem Ziel, das zu vertuschen. So, nach und nach merke ich dann, dass ich das Bild zwar jetzt von der Farbe weg habe, aber dadurch das Profil sehr schön in die Eichenholzplatte eingeritzt habe und denke, also erster Lösungsversuch versagt, ich mache ein Deckchen drüber. Es fällt auch gar nicht auf, mitten auf dem Schreibtisch ein Deckchen, und gehe ein bisschen weiter weg und sehe, wie blöd das aussieht. Ja, und ich denke, okay, wie stellen wir noch eine Blume drauf? So, dritter Schritt, ja. Rauskratzen funktioniert nicht, Deckchen drüber funktioniert auch nicht, Blume drauf. Und dann laufe ich mit so einem Gesicht rum, mit alles okay, Opa, ne? So, und die Bibel, ja, so wie so eine Art Maske, so ein spezielles Heuchlergesicht. So, natürlich kommt's raus, mein Opa schimpft, und wir klären das. So, er ist also traurig, dass ich erst gelogen habe und gesagt, ich weiß es nicht, wie das Bild dahin kommt, hast du vielleicht gemalt, Opa, oder? Also ich verschleiere es und ja, mein Opa konfrontiert mich auch recht deutlich und das tut mir leid. Es tut mir leid. Mein Opa, aber ich lege mich natürlich nicht zusammen oder irgendwie so, sondern sag, weißt du was, wenn du das schon drauf malst, dann machen wir das zusammen jetzt wieder weg. So mühevoll, wo ich erst 10 Jahre keinen Bock hatte, diesen scheiß Schreibtisch auseinanderzunehmen, machen wir die Holzplatte da ab und tragen sie zum Tischler, weil das so tief drin ist, dass man das nicht so ein bisschen schnell wegkriegt. Der Tischler, ich muss jetzt beim Tischler auch mithelfen, diese Holzplatte abschrauben und dann wieder lackieren und dann nochmal lackieren. Also wirklich eine Arbeit, die mir keinen Spaß macht, aber die sehr wichtig ist, eine Art Wiedergutmachungsarbeit. Und ich versuche meinem Opa, den ich sehr liebhaft zu zeigen, hey, ich streng mich an und ich versuche nicht nochmal bei dir irgendwas einzumalen, einzukratzen und so. Und am Ende jedenfalls haben wir uns wieder lieb. Der Schreibtisch steht da, ich brauche keine Blume und kein Deckchen mehr auf dieser Stelle, sondern es sieht wieder gut aus. So, was ist Heuchelei? Heuchelei funktioniert in diesen Schritten. Ich lüge über etwas, anstatt die Wahrheit zu wählen. Dann verdecke ich das, ich vertusche das, was ich getan habe. Und dann leugne ich noch meine Schuld oder ich verniedliche sie. Oder ich sage, ach, das ist nicht so schlimm, Opa, jeder Schreibtisch hat da so ein paar Kratzer oder so. Es funktioniert in 3 Schritten. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass ich Zeit vergehen lasse. Ich lasse Zeit vergehen, anstatt sehr schnell zu sagen, Opa, sorry, ich habe mit meinem Stift da deinen Schreibtisch vorgekrützelt. Dann wird es mir besser gehen, weil ich nicht so ein beknacktes Spiel machen muss mit Maske und so. Und meinem Opa auch. Er hätte sich gefreut. Also, Heuchelei, der dreifache Skandal. Ich habe lange überlegt, wie ich das formuliere, aber ich möchte es gerne ganz einfach sagen. Jesus findet Heuchelei zum Kotzen. Es gibt mehrere Bibelstellen, wo das natürlich biblisch steht, von dem Sinne, er findet es zum Ausspeien. Aber die deutliche Art, das deutsche Wort heißt, er findet Heuchelei zum Kotzen. Und Jesus findet für meine Begriffe sehr schöne sprachliche Bilder über jemand, der heuchelt. Oder dann wie Heuchelei wirkt in einer Gruppe. Wenn wir hier 100 Leute sind und einer heuchelt, würde Jesus sagen, das ist so wie Hefe, der eine Heuchler, und die durchzieht den ganzen Teig. Oder ein Heuchler ist wie ein Schlangennest mitten in einem Kindergarten. Auch natürlich mit einer Mutterschlange. Oder ein Heuchler hat einen großen Balken in seinem Auge. Spricht aber mit anderen Menschen über den Splitter in deren Auge. Ein Heuchler ist wie ein Grab. Da drin liegt eine Leiche und vermodert, die Würmer fressen altes Holz. Ich weiß nicht, wie das wirklich aussieht, aber es ist nicht gut. Innen und außen macht man eine perfekte Marmorverkleidung. Man streicht alles weiß und lackiert es. Ein Heuchler ist ein falscher Zeuge und ein blinder Blindenführer. Und was jetzt sehr interessant ist, Jesus kritisiert die Elite. Er spricht die Pharisäer an. Und die damaligen Führer, er sagt nicht, ja, da ist so ein kleiner einzelner Christ, den betrifft das, ein kleiner einzelner, ja, Jude, Religiöse, sondern er spricht die christliche Elite an und er schimpft. Schauen wir uns das mal an in Matthäus 23, das ist eigentlich ein sehr langes Kapitel, ich habe da jetzt nur so ein paar Sachen rausgenommen. Jesus sagt, ein Heuchler ist jemand, bei dem Wort und Tat nicht übereinstimmen. Vielleicht kennt ihr das von Heinrich Heine in Deutschland, ein Wintermärchen. Sie predigen öffentlich Wasser und trinken heimlich Wein. Sie stehen nicht zu ihrem Wort. Sie legen ein falsches Joch auf die Schultern von Menschen, eine schwere Last, und lassen die Menschen damit leben, ohne ihnen zu helfen. Dieses Bild kommt eigentlich aus der Landwirtschaft. Und zwar, wenn du mit einem Tier damals gepflügt hast, dann hat er auch so eine Art Joch, eine Art Zuggestell gehabt. Und niemand, kein normaler, gesunder Bauer würde seinem Tier dann noch Steine auf den Rücken legen, weil es ja arbeitet und weil es völlig sinnlos wäre. Aber ein Heuchler lädt dazu noch eine große Last auf so ein Tier. Also das ist das Bild auf den Mensch. Die Heuchler legen sehr viel Wert auf die öffentliche Meinung. So in meinem Fall, wie findet ihr mich? Ist mein öffentliches Auftreten in Ordnung? Glitzere ich genug? Möchtet ihr mich nicht vielleicht Rabbi nennen? Kirstin, die große Geistliche? Bin ich nicht, ja. Aber diesen Leuten geht es sehr um das öffentliche Ansehen, um ihre Ehre. Die Heuchler machen das, wo man im Deutschen sagt, aus einer Mücke einen Elefanten. Sie machen sie haben total falsche Prioritäten. Da gibt es so ein sprachliches Bild, dass ein Mensch ein Getränk hat und da ist eine Mücke drin und dann siebst du das aus. Was ist dein Bier? Das möchtest du nicht wegschütten. So, und Jesus sagt jetzt zu den Heuchlern, ihr siebt die Mücke aus, aber ihr verschluckt, ihr trinkt das ganze Kamel. Also völlig falsch, völlig verdreht und ihr merkt es nicht mal. Und Jesus beginnt dann die sogenannten Wehrufe. Das ist vielleicht so etwas Ähnliches wie der Gegensatz von den Seligpreisungen. Er kennt das aus der Bergpredigt vielleicht, Matthäus 5. Selig bist du, wenn du das und das. Und jetzt beginnt er diese Wehrufe, wehe euch, weil ihr. Eine immens scharfe Kritik. Und der wichtigste Punkt darin ist, dass diese Leute am Eigentlichen vorbeigehen. Die Botschaft die Botschaft von jemand, der eine Gemeinde leitet, die Botschaft von jemand, der von Gott etwas rüberbringen möchte. Also der Kernpunkt, das Allerwichtigste, an dem Punkt versagen diese Leute, die Pharisäer. Das wird deutlich in diesem Vers, sie schließen den Himmel zu. Also es ist ein Bild, ja, für die Ewigkeit. Sie schließen die Ewigkeit zu und sie hoffen oder versuchen, dass kein anderer auch nicht etwa reinkommt. Aber das Gegenteil wäre der Fall. Sie sollen die gute Nachricht weitersagen, auf eine liebevolle Art. Und sich selber mit Gott auseinandersetzen, mit ihm leben und ihm nahe sein. Also sie machen ganz genau das Verkehrte. Ich habe gedacht, das ist so wie ein Arzt. Ja, stellt euch vor, wir alle haben AIDS, so zum Beispiel. Und jetzt entdeckt jemand wirklich ein Medikament, das nicht nur den Tod hinauszögert, sondern wirklich hilft. So, und dieser Arzt hat selber AIDS. Und dieser Arzt wirft jetzt ganz bewusst dieses Medikament weg. Obwohl er weiß, es würde ihn retten, es würde alle anderen Menschen retten. Und er hat es. Das Medikament ist quasi verfügbar. Also das ist das, warum Jesus immens hart diese Heuchler, diese Gruppe von den Pharisäern kritisiert. Weil Heuchelei eine Sache auf Leben und Tod ist. Heuchelei kostet Leben. Heuchelei kostet ein Stück Leben von dem, der heuchelt. Er betrügt sich selbst. Er bringt einen großen Schatten zwischen sich und Gott. Oder er versagt ganz. Er findet nie den Weg quasi in den Himmel. Nie den Weg in die Ewigkeit bei Gott. Nie den Weg zu Gottes Liebe. Heuchelei kostet oft auch gesunde Beziehungen, Freundschaft. Vielleicht kostet es eine Ehe, eine Beziehung zu jemand von dir auf Arbeit. Zu deinem guten Freund, der homosexuell lebt. Jesus konfrontiert sehr hart, nicht weil er selber hart ist, sondern Jesus konfrontiert so hart, damit diese Leute, die schon so verpanzert sind und das quasi komplett falsch verstanden haben, noch eine Chance haben, das zu merken und umzukehren. Jesus möchte die Heuchler berühren in ihrem Herzen und ihnen das klar machen, was hier passiert, in welcher Gefahr sie ist. So, und wenn ich nachher was zu dem Thema Missbrauch sage, dann ist es wichtig, das jetzt hier zu verstehen, weil das auch damit zusammenhängt. Also, Heuchelei ist ein dreifacher Skandal, weil Kirche, wo zum Beispiel Kirche ein Schutzraum auch sein soll, für Suchende, auch für Kinder, für verletzte Menschen, eine Kammer des Schreckens ist. Ich habe den Begriff mal von Harry Potter ausgeliehen. Also eine Kammer des Schreckens, ein Folterkeller. Das absolute Gegenteil. Die Glaubwürdigkeit von Gott leidet. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, dass die Glaubwürdigkeit der Kirche leidet, aber das Eigentliche, die Botschaft, hey, ich habe eine gute Nachricht, das wird zu einer immens schlechten Nachricht. Gott wird zu jemand, der nur Verbote aufstellt, der dein Leben schwer macht, wie dieser Ochse, diese Kuh, die da den Pflug ziehen muss und so beladen ist. Und Menschen bleiben verloren. Jesus ist ja gekommen, damit Menschen gerettet werden. Das ist so ein bisschen ein einfaches Bild, verloren und gerettet, aber darum geht es, dass Menschen gerettet werden und Gott kennenlernen und seine Liebe kennenlernen und gemeinsam mit den sogenannten Christen das Reich Gottes bauen, an dieser Bewegung teilhaben. Ich fand das vorhin gut von dem Daniel, wo er gesagt hat, wir machen jetzt, also bevor Kirstin anfängt quasi, die ganze Kirche zu kritisieren oder uns alle, so als hätte jeder hier Dreck am Stecken in dieser brutalen, schlimmen Weise, spielt er noch. Und ich fand das super, also wir haben es auch gar nicht abgesprochen, weil es da um eine ganz wichtige Differenzierung geht. Ich möchte überhaupt nicht gegen irgendeine Kirche oder eine Konfession oder alle Priester oder alle Männer oder alle Frauen vorgehen und eben die kritisieren oder geschweige denn verdammen oder noch was. Bei den Skandalen, die in den Medien sind, geht es um einzelne Täter und das, was sie gemacht haben, auch wie sie es vertuscht haben und wie es von oben gedeckt wurde. Aber es geht nicht um alle. Und ich habe zum Beispiel ganz tolle katholische Freunde. Oder ich kenne einen Priester und das weiß ich, der ist nicht perfekt, der hat auch Macken, der raucht zum Beispiel einfach gerne und kann ich auch verstehen. Aber der würde nie einem Kind was tun. Und das ist so eine Bitte an dich heute Morgen oder an sie. Ich habe so ein paar Leute eingeladen, die duzt sich nicht, also sorry. Genau, vielleicht der Busfahrer oder mein Friseur oder der Typ von der Residenz. Das ist meine Bitte, dass wir Kirche nicht wie das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern einfach genau hinschauen. Und das ist das, was leider in den Medien nicht passiert, was man manchmal auch so den Missbrauch mit der Kirche nennt oder den Missbrauch mit dem Missbrauch, ja. Okay, also es ist ja auch eine Predigt hier und heute vor Erwachsenen und ich traue uns das zu oder ich hoffe, dass wir da eine gute Differenzierung hinkriegen. So, zweiter Punkt. Kirche braucht Veränderung. Eigentlich hieß mein Kapitel Kirche von Jesus her und da habe ich gedacht, oh Gott, das klingt viel zu hochtrabend und weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt so viel sagen kann. Und dann habe ich einfach gedacht, Kirche braucht Veränderung. Genau, und Kirche braucht Veränderung, um nicht so als Ruine zu erscheinen. Eine Ruine, in der kein Leben mehr stattfindet, die nur noch von alten Zeiten so ein bisschen zeugt, die keine Kraft mehr hat, wo kein Dach mehr da ist, um Schutz zu geben und auch keine Sprache mehr. Da hausen dann die Ratten und die Raben und es ist vielleicht poetisch, du kannst da eine schöne Mondnacht verbringen und Gitarre spielen oder was, aber es hat nichts mit der eigentlichen Kirche mehr zu tun. Ist Kirche so? Ist Kirche schon eine Ruine geworden? Wo hast du das erlebt, Kirche als Ruine? Oder müsste Kirche ins Krankenhaus? Ist Kirche reif dafür, auf eine Intensivstation zu kommen? Oder einige von den Kirchenleuten? Ist Kirche so krank? Und wie sehr ist Kirche krank? Oder wie gesund ist Kirche? Als ich klein war, habe ich sehr gerne diese Serie geschaut. Sorry, das ist nichts für Männer. Die Serie heißt Unsere kleine Farm. Und da geht es nicht immer paradiesisch zu, wie ja hier auf der Erde auch, aber die finden oft sehr gute Lösungsmöglichkeiten. Das ist niedlich, das hat auch mit Tieren zu tun. Und ich fand besonders den Papa da toll, seinen braunen Locken und so. Und habe gedacht, eigentlich wäre es schön, wenn Kirche sowas wäre. Eine gesunde Familie, eine gesunde Gemeinschaft. Und wenn Kirche nicht so krank wäre, dass mindestens einzelne, wenn nicht vielleicht doch größere Gruppen ins Krankenhaus müssten. Jesus hat da etwas sehr Dramatisches zu seinen Jüngern gesagt, dass Kirche nach innen auch etwas widerspiegeln soll, wie wir mit uns umgehen. Ich mit dir und du mit mir oder ich mit ihnen. Er hat gesagt, wenn ihr meine Jünger seid, und das soll Kirche ja sein, jemand, der ist so fasziniert von Jesus, dass er ihm nachläuft quasi. Wenn ihr meine Jünger seid, dann wünsche ich mir, dass ihr Liebe habt untereinander. Johannes 13, 35. Und daran sollen die Leute, die nicht meine Jünger sind, die mich gerade erst kennenlernen oder die irgendwas ganz Verrücktes von mir gehört haben, was nicht stimmt, erkennen, dass ihr zu mir gehört, an der Liebe. Sie sollen euch nicht erkennen an der Heuchelei, an der absoluten Strenge, daran, dass ihr gar nicht fähig seid, mit anderen Menschen zu sprechen, weil ihr zum Beispiel so ein total frommes Vokabular drauf habt, sondern an der Liebe. Dritter Punkt, Kirche braucht Veränderung. Ja, wie ist das nun mit dieser frommen Gewalt, mit dieser sexuellen Gewalt? Vielleicht nochmal zurück zur allerersten Seite. Ich finde es ganz wichtig, dass dieser Missbrauch thematisiert wird in Predigten und in Gemeinden. Was ich aber oft erlebt habe, ist nur, dass man es nennt. Man sagt, ja, das ist passiert und das tut uns leid. Also das wäre schon viel, wenn dann so ein Nachsatz kommt. Aber es wird nicht direkt wirklich das zum Thema gemacht. Und oft ist eher von den Zuschauern, also ich habe vorher auch so ein paar kleine Interviews geführt, sowas da wie eine Müdigkeit. Oh nee, nicht schon wieder, dieses blöde Thema. Ich fühle mich eh schon schlecht als Priester zum Beispiel und dann kommt das jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Viele sind müde davon. Die selbst betroffen sind, freuen sich vielleicht, dass es endlich ans Licht kommt. Die Täter vielleicht haben sehr viel Angst. Oder die Täter, die noch nicht aufgeflogen sind. Ich möchte ein paar Mythen dazu sagen. Von dem, was ich von Opfern weiß und von Tätern und über dieses Thema, halte ich es für einen Mythos, dass es nur in der katholischen Kirche vorkommt, sondern ich befürchte, es kommt fast überall vor. Auch nicht nur im kirchlichen Raum. Und ich halte es für einen weiteren Mythos, dass man denkt, es gibt keine sadistische Quälerei auch dabei. Es handelt sich nur um eine perverse Art von Sexualität, also das hat eher mit Macht zu tun. Es gibt auch diese Formen von sadistischer Gewalt oder dem sogenannten satanischen Missbrauch, auch in Kirchen. Und Leute und Täter gehören leider zu allen Gesellschaftsschichten. Das sind nicht, wie man früher angenommen hat, nur sehr arme Leute oder nur Alkoholiker, also einige von diesen Gruppen, sondern es sind auch Politiker. Es sind sehr hochrangige Leute und es ist nicht der böse Onkel, der hinterm Busch steht, sondern vielleicht ein Vater, ein Familienvater, von dem du es nie gedacht hättest. Aber es ist nicht jeder Familienvater. Also das ist so der springende Punkt und ich weiß auch nicht, ob ich das richtig hinkriege. Aber es ist ein Mythos auch, dass es noch nie in einer FEG stattgefunden hat. Okay, was brauchen die Opfer und was brauchen die Täter? Also ich kann das nur ganz kurz anreißen, weil auch die Zeit schon, weil ich nicht so viel Zeit habe und weil es viel zu viel Wichtiges wäre, das gut darzustellen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Opfer professionelle Hilfe bekommen und auch nicht nur laienhafte Seelsorge. Jemand hat mal ein Seminar gemacht, sexueller Missbrauch, und jetzt denkt er, er kann das. So passiert nur noch mehr Schmerz. Ich glaube, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, nicht nur eines der Kirche oder bestimmter Vereine, und dass wir da ein Umdenken brauchen. Wie gehen wir mit Kindern um? Wie schützen wir Kinder? Wie gehen wir mit Sexualität um, mit Nähe, mit Intimität? Haben wir einen Blick für unseren Nächsten, für die Kinder aus einer anderen Familie? Glaubst du, dass du es mitkriegen würdest, wenn es in deiner Nachbarschaft passiert? Ich habe einen sehr kreativen Mann gefunden, der hat den sogenannten mahnenden Mühlstein entdeckt oder kreiert. Und das geht auf eine Bibelstelle in Matthäus 18, Vers 6 zurück. Kein einziges Opfer von diesem Thema braucht Angst haben, dass Gott es nicht sieht und dass Gott es nicht richtet. Die Bibelstelle heißt, wer aber von einem diesen Kleinen ein Ärgernis gibt oder einen Anlass gibt, an mir zu zweifeln, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde und er in das tiefste Meer versenkt würde. Das ist ein Todesurteil. Im Alten Testament stand darauf auf der Tod. Und das ist die Sicht, wie Gott das sieht. Der mahnende Mühlstein, das ist, sieht man hier in einer Gruppe von Leuten, die eben sowas kreiert haben. Es gibt es in mehreren Städten als Warnung und das wird auch Kindern gezeigt. Und teilweise sind dann auch über dieses quasi über diese Veräußerlichung auch haben Kinder Mut bekommen, was anzudeuten. In manchen Bibelstellen gibt es ein bisschen eine nicht einfache Übersetzung, da heißt, wer einen dieser Kleinen, also den Kindern Anlass gibt, verführt zu werden oder Anlass zur Sünde gibt. Und das verführt klingt natürlich oft zweideutig, ja, eine Frau verführt einen Mann, ein Mann verführt eine Frau oder so. Das ist aber nicht gemeint. Es hat wirklich diesen Sinn von an Gott irre werden. Also wenn du dir vorstellst, du bist ein kleiner Junge und du wirst von einem Pastor missbraucht, der dann am nächsten Sonntag predigt oder das Abendmahl austeilt und den alle schätzen. Und er tritt als Gottesmann auf und auch sehr in Erscheinung, dann kann man das vielleicht nachvollziehen, was, oder man kann es versuchen nachzuvollziehen, was in diesem Kind passiert. Wo die Autorität, die Gott vertritt, so ist und wie es dann erst Gott selber, wie ist Gott selber, der sowas zulässt, der sowas, ja, wie ist Gottes Wesen, wie ist Gottes Herz? Und ich finde diesen Punkt sehr wichtig, dass Gott da sehr klar Stellung bezieht. Und von der Bibel darf man leider wissen, dass es ein uraltes Thema ist. Sexuelle Gewalt gegen Kinder, Mädchen und Jungs oder gegen Frauen, sexuelle Gewalt in Familien, also Inzest, ist ein sehr altes Thema. Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen, ist eine Verletzung der Menschenrechte und es ist gut, wenn es verfolgt und bestraft wird. So, ich möchte gern einen Filmclip anschauen aus dem Film Forrest Gump. Ich schätze, dass viele den kennen. Da geht es um eine Szene, wo Forrest mit der Jenny, seiner Traumfrau oder die er sehr geliebt hat, zurück in seinem Dorf ist und die Jenny ist von diesem Thema betroffen, allerdings nicht von kirchlicher Gewalt, sondern im Rahmen ihrer Familie, von ihrem Vater. Der hat sie als kleines Mädchen missbraucht und sie kommt jetzt zurück zu dem Haus, wo das damals war und sieht es einfach selbst. Die Jenny hat das hinter sich, was man so in Anführungsstrichen eine sogenannte Opferkarriere nennt, also als Kind missbraucht, sehr viele schlechte, negative, mit Gewalt behaftete Männerbeziehungen, hat wahrscheinlich auch als Prostituierte gearbeitet und kehrt dann zurück. Und Forrest ist eigentlich der Einzige, der sie nicht schlecht behandelt hat. Und ich denke, zumindest ein Stück weit bekommt sie Heilung am Ende dann. Und in dem Film geht es nicht um Gott, aber sehr vieles, wie der Forrest dargestellt wird und sich verhält, ist auch so, wie Jesus sich verhält. Ja, ich sag noch ein Wort zu den Tätern. Die Täter, die ich persönlich kennengelernt habe oder mit denen ich wie auch immer einen kurzen Kontakt hatte, waren Männer, die selber im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg missbraucht worden sind, innerhalb des Krieges. Und niemand hatten, der ihnen das geglaubt hat. Es gab keinen sogenannten helfenden Zeugen, der als Kind für sie da war. Es gab also keine Möglichkeit, darüber zu sprechen, bis sie erwachsen waren. Und einige, nicht alle, also einige, aber nicht alle, geben das als Erwachsene weiter. Bei Männern ist es oft so, dass sie Gewalt, wenn sie als Kinder Gewalt erleben, das nach außen weitergeben. Bei Frauen ist es manchmal so, dass sie das nach innen weitergeben, sich selber zerstören. Und beides ist nicht gut. Gerade der Erste oder Zweite Weltkrieg hat viel damit zu tun. Auch teilweise das, was man heute bei diesen älteren Männern, die als Täter jetzt offenbar werden, sieht. Das sind in vielen Fällen selber Opfer gewesen. Das entschuldigt sie aber nicht. Es ist eine ganz wichtige Unterscheidung oder Differenzierung dazwischen, dass ich etwas verstehe. Das heißt aber nicht, dass ich es nachvollziehe oder entschuldige, sondern dass ich es verstehe, wie sowas läuft. Auch weil ich an Jesus glaube und seine Kraft und sein Licht, das wie ein Leben verändert hat, glaube ich, dass es für die Täter nicht zu spät sein muss, wenn sie sich dem wirklich stellen. Wenn sie nicht erneut wieder in Vertuschung und Verdrängung und Lügen gehen. Das ist aber sehr schwer. Ich fände es gut, wenn wir als Gemeinde eine Atmosphäre hätten, wo Menschen sehr früh sagen könnten, wenn sie ein Problem haben. Und das meine ich jetzt allgemein, nicht nur im sexuellen Bereich. Ich bin aber nicht ganz überzeugt, ob wir das hier haben. Ob jemand zum Beispiel sagen kann, er findet nicht nur erwachsene Frauen erotisch schön, sondern Schulmädchen. Und er bittet jetzt um Hilfe. Ich fände das gut, dass man den Anfängen wehren kann Und jeden Täter kann ich nur raten, ehrlich zu sich selber und wenigstens zu einem Kumpel, zu einer zweiten Person zu werden. Und ich glaube auch, dass Therapie in Verbindung mit Glaube eine Chance hat. Genauso wichtig finde ich es aber, dass diese Leute sofort aus einem Raum, einem Verein, einer Position heraus müssen und dass es auch sehr gut beobachtet wird, wo sie an Kinder rankommen. Und ich sage das nochmal, das ist keine Entschuldigung. So, was braucht Kirche? Wenn Kirche eher eine Ruine ist im Vergleich zu dem Eigentlichen oder eher ins Krankenhaus muss statt eine gesunde Familie wie bei unserer kleinen Farm, dann ist das, was Kirche braucht, vielleicht sowas wie ein Baum des Lebens. Ich habe da so ein schönes Bild von so einem ganz, ganz bunten Baum, wo viele Vögel drin sind und dieser Baum hat Kraft und er hat genug Licht, er hat genügend Nahrung für die Wurzeln, er bekommt alles, was er braucht und er ist ein schöner Platz, ein schöner Ort. Man möchte da hingehen, in diesem Bild mit drin sein und auch das alles genießen. Wenn ich das mal ganz platt sage, woran Kirche scheitert und woran Menschen scheitern, zum Beispiel auch teilweise meine schwulen Kumpels, die ich gerne einlade in Gemeinde, dann ist es dieses, an fehlendem Licht, an fehlender Kraft, an fehlendem Leben und an fehlender Liebe. Vielleicht ist es nur eins davon oder eine Abstufung und es ist auch nicht so, dass es nur mit Kirche an sich zu tun hat, sondern mit jedem Einzelnen auch. Die Bibel sagt, dass Jesus sowas ist wie ein Lebensbaum und das ist viel mehr als ein Märchen, was ich bei den Brüdern Grimm kommt das auch vor. Und ich wünsche mir eine Gemeinde und eine Kirche, auch eine Kirche weltweit, die das widerspiegelt, so ein Lebensbaum zu sein. Auch so ein Schutzraum. Ein Ort, wo ich Nahrung bekomme, wo ich im Licht bin, auch wenn Licht manchmal unangenehm ist. Ein Ort, wo ich sicher bin, als Kind, als Frau, als Mann, als Ehepaar, als jemand, der schräg ist, als jemand, der psychisch krank ist. Egal, was immer jemand mitbringt. So, mein letzter Punkt, dann habe ich schon gescheit überzogen. Jesus selber treffen. Ach, danke für die Reaktion. Ich habe ja lange überlegt, ob ich das Bild einfüge oder nicht. Ja, also ein persönliches Foto von Jesus. Ich denke, es macht einen großen Unterschied. Leider, aber manchmal hilft dieser Unterschied, wenn ich Jesus selber treffe. Wenn du nur mit ganz schwierigen, komplizierten Gläubigen zu tun hast und du triffst jetzt Jesus das erste Mal oder das zweite Mal, da macht es einen großen Unterschied. Und dieser Unterschied kann helfen, dass du vielleicht doch mit dem Glauben wieder was zu tun haben willst, weil es ein bisschen Interesse geweckt ist. Ich wünschte mir für uns als Gemeinde, dass es nicht so einen Unterschied macht. So, dass jemand sagt, boah, die sind echt nette Leute und jetzt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen Christen, sondern wirklich liebevolle Leute hier in der Kinokirche. Jesus selber treffen macht den Unterschied. Und sorry, wieder etwas platt, auch wegen der Zeit. Jesus sagt dieses ganz krasse Wort, ja. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit möchte ich dann auch gleich schließen. Jesus sagt, er ist genau dieser Weg in den Himmel und er hat diesen Himmel aufgeschlossen in diese Ewigkeit. Er ist diese Wahrheit, eine Wahrheit, die frei macht und erlösen kann, die vielleicht wehtut in den ersten Momenten, aber die grundsätzlich gut ist. Und auch eine Wahrheit, die übereinstimmt in Tun, wo die Worte und das Tun übereinstimmen. Also in Gott selber ist keine Lüge. Und das Leben? Ja, hier ist kein Paradies und das würde ich Ihnen auch nie versprechen. Auch mit Jesus ist es nicht immer Paradies hier auf der Erde. Und es gibt auch keine Garantie, wenn du betest, dass es immer passiert oder dass dir nie was Blödes mit einem Christen, vielleicht auch mit mir passiert. Die Garantie gibt's nicht, aber wenn ich Jesus, wo ich Jesus kenne und immer mehr kennenlerne oder du, wo du Jesus kennenlernst, glaube ich, dass du ein Leben findest, das sich lohnt. Ein Leben trotz aller Wunden, trotzdem, wo Kirche versagt, wo Kirche heuchelt. Und auch ein Leben, was sich lohnt, trotz schwerer Schicksale. Dieser Jenny hätte ich das sehr gewünscht aus dem Film, dass sie Jesus kennenlernt. Und das wünsche ich auch allen Kindern Jungs und Mädchen und ja, allen Betroffenen von diesem Thema. Und zur Differenzierung, das heißt wiederum nicht, dass es einfach ist, so einen Heilungsweg zu gehen, aber dass es sich lohnt. Ich möchte noch mit einem Gebet abschließen, aber ich habe noch einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde oder dass du oder sie als Gottesdienstbesucher diese Differenziertheit mitnehmen, nicht die Kirche mit dem Bade auszuschütten, sondern genau hinzuschauen. Und ich wünsche dir und mir immer Menschen, die Jesus widerspiegeln. Ich bin jetzt fast 20 Jahre Christ, also 18. Also was heißt Christ? Ich lebe mit Jesus, ich versuche es. Und ich hätte das nicht geschafft, wenn ich nur in die Kirche gegangen wäre, ohne Freunde, ohne Menschen, die Jesus mir spiegeln. Und die Leute wissen das auch, die ich jetzt meine. Und es waren nicht hauptamtliche Leute, also nicht die sogenannten Vorzeige-Christen vielleicht, auch wenn ich nichts gegen Hauptamtliche habe. Aber das war einer schwuler Freund, der Christ ist. Das war auch ein Moslem, der Jesus gerne mag. Eine Freundin, die Musikerin ist, ein Musiktherapeut, ein Krankenpfleger und auch ein Obdachloser. Und ich bin sehr dankbar für diese Menschen und bin dankbar, dass sie mir geholfen haben, noch zu glauben. Okay, ich bete noch. Jesus, ich schäme mich so oft für Kirche und ich bin dankbar, dass ich mich nicht für dich schämen muss. Und ich bitte dich aus ganzem Herzen, dass du den Opfern hilfst, die allgemein mit Kirche und von Christen oder mit Gemeinde nichts mehr zu tun haben wollen. Ich bitte dich, dass du den Tätern beistehst, dass sie ins Licht kommen und dein Leben und deine verändernde Kraft erleben. Und dass sie nicht mit einem Mühlstein am Hals in dieser Art mehr quasi im Tod landen müssen, im ewigen Tod. Herr, ich bitte dich, dass du viele Wunder tust unter uns auch an diesen Themen, die schwer sind, wo es um nicht geheilte Sexualität geht, um nicht geheilte Beziehungen, um nicht geheilte Kindheiten. Ich bitte dich, dass du kommst und dass du uns und ja einfach den von uns, die es am meisten brauchen, da begegnest. Und ich danke dir, dass du trotz allem gut bist und dass du Liebe bist und dass du uns hilfst, mit offenen Fragen zu leben und dass wir keine platten Antworten brauchen oder geben müssen. Ich danke dir, Jesus, dass du mir geholfen hast, an dir dran zu bleiben. Trotz allem. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.